Gegen den Klimawandel unternimmt niemand etwas. Wer hat, dem wird gegeben werden. Und Frauen verdienen weniger. War ja immer schon so. Man ärgert sich und macht weiter. Was aber, wenn nicht? Wir haben eine Idee. Die Falter Arena macht die Bühne frei für Menschen und Projekte, die das Land verändern. Mein Name ist Eva Konzett. Ich leite das Politikressort im Falter. Und am Sonntag, den 26. Mai, veranstalten wir im Wiener Stadtsaal die nächste Falter Arena. Mit dabei unter anderem der ehemalige Politiker und Neosänger Matthias Strolz, Theresa Imre von Magda, Sonja Jöchtl von Love Politics oder Kari Ochsner von Ochsner Wärmepumpen. Machen statt jammern. Wir schauen uns an, wie das funktionieren kann. Kommen auch Sie vorbei. Alle Informationen und Tickets finden Sie unter falter.at/arena.
Falter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Die Erderhitzung ist kein Gefühl, aber mit vielen Gefühlen verbunden. Sorgen etwa oder Angst. Eine Veranstaltung gegen diese Ohnmacht ist Tipping Time, eine Klimakonferenz der Zivilgesellschaft. Von 9.5. bis 11.5. findet Tipping Time in Kooperation von Globe Art, Solektiv und Tangente St. Pölten statt und lädt ein zu Diskurs, Diskussionen und Workshops mit namhaften Vortragenden wie Nikolai Schulz und Friederike Otto. Weitere Informationen finden Sie auf www.tangentesanktpölten.at.
Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Österreich will seinen Klimaausstoß reduzieren. Dazu sollen weniger Autos auf den Straßen sein. An diesem Ziel will die grüne Infrastrukturministerin Leonore Gewessler auch unter den durch die Pandemie veränderten Umständen festhalten. Die Reduktion des Individualverkehrs bleibt eines der Vorhaben der türkis-grünen Bundesregierung. Wichtigster Hebel dazu soll die Einführung eines sogenannten 1-2-3-Tickets werden. Eine einzige Fahrkarte oder eine einzige Jahreskarte soll es möglich machen, in Stadt und Land Züge, Busse und Straßenbahnen zu benutzen. Mit 1 Euro für ein Bundesland, 2 Euro für 2 Bundesländer und 3 Euro am Tag für das ganze Bundesgebiet. So wird der Plan vermarktet. 2021 soll mit der Umsetzung dieses 1-2-3-Tickets begonnen werden. Das kündigte Ministerin Gewessler Ende Mai an. Im Falter-Sitzungszimmer, im Sitzungszimmer der Falter-Redaktion hatten wir im Frühjahr zum 1-2-3-Ticket eine hochkompetente Expertenrunde geladen. Die Diskussion fand unmittelbar vor dem Lockdown statt, an dem die Verkehrspolitik dann plötzlich völlig in den Hintergrund gerückt ist. Die Grundfragen, wie die großen Hürden zu definieren sind, wo die größten Hürden liegen bei diesem geplanten 1-2-3-Ticket, die sind ja jedoch nach wie vor aktuell. Für uns ist das der Anlass, diese Expertendiskussion jetzt zu senden, auch wenn die Veränderungen durch die Pandemie logischerweise noch nicht thematisiert werden konnten. Ich freue mich, dass Nationalratsabgeordneter Hermann Veratschnik gekommen ist. Hallo.
Danke.
Herr Veratschnik ist Verkehrssprecher der Grünen im Nationalrat, war viele Jahre im Landtag in Tirol und kennt sich mit den regionalen Problemen im Verkehr sehr gut aus. Ich begrüße die Ökonomin Claudia Kettner. Hallo.
Danke.
Frau Kettner ist im Wirtschaftsforschungsinstitut tätig. Sie beschäftigt sich mit Energie, mit Klima, mit Verkehr. Ich begrüße Christian Kratzer, hallo.
Hallo, guten
Christian
Tag.
Christian Kratzer vertritt den VCÖ, ist Experten bekannt, Verein, Club Österreich,
Verkehrsclub Österreich. Und das ist eine Organisation, die für Mobilität eintritt, aber für umweltfreundliche Mobilität und die oft recht kritisch sich äußert zur offiziellen Verkehrspolitik in Österreich. Und ich freue mich, dass von der Tageszeitung die Presse Josef Urschitz gekommen ist. Hallo.
Grüß Gott.
Herr Urschitz ist einer der führenden Wirtschaftsredakteure Österreichs, Wirtschaftskolumnist in der Presse. Und ich freue mich, dass Eva Konzett hier ist. Hallo.
Hallo.
Eva Konzett ist Falter-Redakteurin, hat in einer der letzten Nummern eine ausführliche Reportage über die Zukunft oder doch nicht die Zukunft des Autos geschrieben. Dieses Ticket, 1-2-3-Ticket, ist das in Wirklichkeit eine Kriegserklärung ans Auto? Kann man das so sagen?
Man kann nur etwas angreifen, was einen Wert hat. Und das Auto hat einen sehr hohen, vor allem ideellen Wert, war immer das Symbol für Freiheit, für die Unabhängigkeit des Individuums. Es war auf der anderen Seite natürlich ein Ausdruck des Erfolgs der Industrie, also die Automobilindustrie, die in den Nachkriegsjahrzehnten für ganz Europa ganz wichtig war, die maßgeblich am Wirtschaftswunder Europa beteiligt war oder dafür gesorgt hat. Das Auto ist also eine Erfolgsgeschichte, aber diese Erfolgsgeschichte hat einen entscheidenden Makel. Das Auto ist auch ein Klimakiller. Da können wir zusehends nicht mehr daran vorbeisehen und es hätte keine Regierung darauf gar keine Antwort geben können. Sie hat jetzt das 1-2-3-Ticket einmal vorausgeschickt. Wir werden schauen, ob es denn tatsächlich diese Effekte bringen wird, die man sich wünscht.
Herr Abgeordneter Veratschnik, warum ist das, steht das so im Zentrum? Wenn ich es richtig verstehe, als Laie, heißt das ja nur, es wird der Fahrschein irgendwie, wird ein anderer Fahrschein sein, der ist dann mehr gültig für mehr Bereiche als bisher. Es ist nicht ein Projekt, das sehr viel neu zu bauen oder zu investieren oder sonst was. Die Fahrscheinverwaltung wird anders, wenn das funktioniert. 1-2-3-Ticket. Warum ist das so zentral für die Grünen?
Also für die Grünen und für die Bundesregierung ist das 1-2-3-Ticket ein Quantensprung in der Entwicklung des öffentlichen Verkehrs. Wenn wir uns anschauen, die Situation, 600.000 Pendlerinnen pendeln täglich nach Wien. Und wir haben da nochmal die Unterscheidung zwischen Norden, Westen und Süden, aber auf jeden Fall gerade im Süden haben wir derzeit einen Bahnanteil von 20%. Wir werden dann später noch zum Thema Ausbau des öffentlichen Verkehrs kommen, aber das ist ein zentraler Punkt, dass man durch das 1-2-3-Ticket einen Anreiz, einen starken Anreiz schafft, barrierefrei öffentlichen Verkehr zu nutzen, nämlich Bus und Bahn. Also das ist nicht nur ein neuer Vorschein, sondern es zeigen auch die Bundesländer-Tickets, die es ja bereits schon in einigen Bundesländern gibt. Und da ist es aus meinem Heimatland Tirol ist das Tirol-Ticket eine Erfolgsgeschichte. Wir haben von 2017 bis 2020 jetzt ein Zuwachs an Stammkundinnen durch diese Ticketreform von 45%. Da sind schon viele Leute öffentlich unterwegs, 135.000 Stammkundinnen. Also ich sehe hier Potenziale, vor allem im Umkreis, im Osten, im Umkreis von Wien, wo wir genau hier die Probleme haben, dass sehr viele Pendlerinnen im Stau stecken.
Herr Urschitz, ist das wirklich gerechtfertigt, diese Hype um dieses 1-2-3-Ticket?
Na, ich halte das 1-2-3-Ticket für ein politisches Ziel, das sehr gut und richtig ist. Ich zweifle nur, ob es sich so wie gewünscht umsetzen lässt. Wir haben solche Modelle ja schon in den Ballungszentren, wo sie wirklich hervorragend funktionieren, in Wien, in Vorarlberg, in Tirol und so weiter. Aber wir haben auch, wie soll man sagen, das flache Land, nicht, wo das Angebot für so ein Ticket einfach nicht da ist. Und zwar nicht nur in irgendwelchen Seitentälern, sondern ein Beispiel, wenn Sie 20 Kilometer von Klagenfurt weg am Südufer des Wörthersees leben, da kommt Ihnen viermal am Tag der Bus vorbei und der ist leer. Da werden Sie mit dem 1-2-3-Ticket nicht weit springen. Das heißt, es wird eine Verbilligung für die bestehenden Netzkartenbesitzer in solchen Verbünden sein, was ja auch richtig ist. Man will ja Verkehr auf öffentliche Verkehrsmittel bringen. Aber es wird meiner Meinung nach der Zuwachs unterschätzt, überschätzt in diesen Gebieten, die nicht so gut versorgt sind. Und es werden die Kosten unterschätzt für den Ausbau dieser Gebiete, weil ich komme in dünn besiedelten Gebieten mit einem Ausbau des Busnetzes nicht voran, weil ob der Bus viermal am Tag fährt oder achtmal am Tag fährt, ist relativ egal. Das ist einfach kein Angebot. Da muss ich dann alle diese Sammeltaxi-Systeme, die sich ja überall entwickeln, auch hineinbringen. Und da bin ich mir nicht sicher, ob da noch die Kosten in einer vernünftigen Relation zu machen stehen.
Claudia Gettner, wo ist wirklich das Potenzial? Weil man wird ja nicht mehr Busse schaffen oder jetzt mehr Zugsverbindungen schaffen, wenn man ein neues Ticket hat.
Also es ist derzeit wirklich schwierig einzuschätzen. Also man muss wirklich sagen, es ist ein sehr wichtiger Punkt, der angesprochen worden ist. Es geht nicht nur um den Preis, es geht auch darum, dass die Infrastruktur verfügbar ist und das in einer guten Qualität. Also nur über eine Verbilligung des Tickets wird man nicht den großen Umstieg bewegen können. Aber der ÖV-Ausbau ist wirklich ein ganz zentraler Punkt, wenn wir davon reden, dass wir Österreich klimaneutral machen wollen. Also da müssen wir wirklich schauen, dass wir viel verlagern in den öffentlichen Verkehr. Und da ist Preis natürlich eine Komponente. Aber es ist eben genauso wichtig, die Netze auszubauen und eben genau dort auch auszubauen, wo die Gebiete relativ dünn besiedelt sind. Und da geht es auch wirklich darum, wie können wir Mikro-ÖV-Lösungen, also Sammeltaxis etc., wirklich in einer guten Qualität bereitstellen, damit es auch in diesen Gebieten in Anspruch genommen wird.
Ich bin Laie. Innovation kommt durch Konkurrenz unter anderem. Was bleibt da von der Konkurrenz, wenn man mit dem gleichen Ticket alles benutzen kann, was man will? Wird eigentlich der Faktor der Konkurrenz dadurch reduziert?
Ich würde das jetzt nicht in diese Richtung denken, weil die Diskussion, ich würde mich wirklich auf das Wesentliche besinnen. Also wir brauchen wirklich innovative Lösungen. Und tatsächlich kann, glaube ich, durch das 1-2-3-Ticket und durch eine Verbilligung des Preises schon eine Förderung gerade in Gebieten erzielt werden, wo es wahrscheinlich am Anfang nicht kostendeckend sein wird.
Herr Grazer, Christian Grazer, ein gemeinsames Ticket, warum bringt das so wahnsinnig viel? Also zum Beispiel beim Fliegen, das ist ja das böse Fliegen zurzeit, da muss man, jede Airline hat ein eigenes Ticket, hat den Boom des Fliegens nicht beeinträchtigt. Warum glaubt man, dass jetzt ein gemeinsames Ticket zu einem Boom führen wird?
Weil es Erfahrungen ja gibt aus Wien beispielsweise, aus Vorarlberg, Tirol, die zeigen, dass ja mit einem einfachen Zugang. Und es geht darum, dass man sozusagen ein Verkehrsmittel, das man häufig nutzt, im Unterschied zum Flugzeug, das ja nicht zweimal am Tag genutzt wird zum Glück oder mehrmals die Woche, einen Zugang schafft zu einem klimaverträglichen Verkehrssystem, der möglichst einfach ist. Was bedeutet eine Jahreskarte? Wir haben das auch in Wien gesehen, dass erstens die Zahl jener, die eine Jahreskarte nutzen, deutlich zunimmt. In Wien sind, glaube ich, 500.000 rund dazugekommen.
Dadurch, dass es billiger geworden ist.
Ja. Das ähnlich in Vorarlberg ist die Zahl sehr stark gestiegen. Und in Vorarlberg, und das finde ich auch interessant, sind auch die Einnahmen, nämlich sowohl aus den Jahreskarten als auch aus den Einzelticketkäufen, dann in der Folge gestiegen. Das ist sozusagen, wenn man um die Kosten so eines Tickets redet, ganz ein wesentlicher Faktor. Aber ein ganz wichtiger Punkt ist schon, der auch angesprochen wurde, das Angebot muss stimmen. Und wir haben, ist sozusagen eine Bipolarität hier in Österreich. Wir haben einerseits Strecken, die wirklich ausgezeichnete Qualität haben, ich denke nur an die Westbahnstrecke, das ist Schweizer Qualität. Wir haben auch einige Bezirkshauptstädte, die ausgezeichnet angebunden sind. Das ist einerseits im Vorarlberg sehr, sehr gute Qualität, aber andererseits auch denken wir an Bruck an der Mur, Mürzzuschlag. Da gibt es einige Städte, die super angebunden sind. Und dann haben wir die Situation, dass wir haben ja nicht viele Städte in Österreich. 201 Kleinstädte gibt es. Aber jede fünfte Kleinstadt in Österreich ist nicht ans Bahnnetz angeschlossen. Nicht einmal alle 124 regionalen Zentren sind ans Bahnnetz angeschlossen. Das heißt, hier braucht es einerseits einen forcierten Ausbau. Da braucht es einen Ausbau. Aber natürlich auch das sind sozusagen zwei Dinge, die Hand in Hand gehen. Ein gutes Angebot und ein attraktiver Preis.
Ich gebe Ihnen da ganz recht. Ich glaube, man muss zwei Sachen trennen. Das eine ist die politische Komponente und das andere ist die verkehrspolitische Umsetzung. Die politische Komponente des 1-2-3-Tickets war besonders für die Grünen ausschlaggebend, weil es war die konkrete Maßnahme, die Sie im Regierungsprogramm untergebracht haben. Es war das 1-2-3-Ticket auf der einen Seite, eingängig und einfach zu erklären. Es war die immer noch sehr nebulöse ökosoziale Steuerreform, von der man nicht genau weiß, wie sie aussehen wird. Die kann man dem Wähler nicht verkaufen. Das ist die politische Ebene des 1-2-3-Tickets. Man hat aber das aber ein bisschen verkauft als eine Maßnahme, die jetzt bald umgesetzt wird. Weil man muss ja eigentlich nur die Ticketpreise reduzieren. Das ist vollkommen falsch. Es wird erst in vielen, vielen Jahren kommen, meiner Meinung nach. Und wenn man jetzt immer das Beispiel Vorarlberg heranzieht, wo das sehr, sehr gut funktioniert, ich habe mich damit eingehend beschäftigt. Vorarlberg hat drei große Vorteile. Das erste ist, ich brauche nur eine Achse. Das ist Bludenz-Bregenz im Rheintal, wenn man sich das sich Vorarlberg vorstellt, als langgezogenes Bundesland.
Nicht so ein riesiges Bundesland.
Genau.
Nicht?
Und ich kann diese eine Achse mit Busverbindungen in den Tälern anbinden. Wir haben einen Streckenausbau und wir haben vor allem, und das ist, glaube ich, entscheidend, der politische Wille war da und er war parteiübergreifend bis hin zur FPÖ. Ganz, also das war Konsens in Vorarlberg, öffentlicher Verkehr wird massiv ausgebaut. Das sehe ich auf Bundesebene so nicht.
Warum diese lange Wartezeit? Das ist, niemand weiß, wann das genau kommen wird. Wenn es eine Frage der Organisation ist, kann man nicht sagen, mit politischem Willen, man bringt alle zusammen und dann in einem halben Jahr hat man das.
Also wo ich widersprechen muss, ist, dass das Österreich-Ticket mehrere Jahre brauchen wird. Das wird so nicht sein und es ist aber auch nicht möglich, in einem halben Jahr dieses Ticket aufzustellen. Es gibt in Österreich 7 Verkehrsverbünde, über 7 Brücken musst du gehen mit einem guten Angebot natürlich auch für die Verkehrsverbünde. Die haben auch alle eigene Vermarktungskonzepte, eigene Produkte. Also das wird eine große Herausforderung. Deshalb bin ich überzeugt, dass die Österreich-Karte, das Österreich-Ticket, so glaube ich, der erste Schritt sein wird, sogar bevor noch andere Bundesländer-Tickets kommen. Und da kann dieses Österreich-Ticket schon ein starker Anreiz sein. Und ich gebe Ihnen nochmal anhand von 3 Zahlen ein Beispiel, wo man das Ganze verdeutlicht, Herr Uschitz, dass das schon ein Anreizmodell sein kann. Derzeit in Niederösterreich, wenn ich von Wien nach Gensandorf eine Jahreskarte buche, dann zahle ich dafür im Jahr 1.070-80 Euro. Wenn ich von Bruck an der Leiter nach Wien pendle, dann sind es 1.300 Euro im Jahr. Streckenbezogen, nur für meinen Arbeitsweg diese Strecke. Drittes Beispiel, St. Pölten, 1.600 Euro mit Kernzone Wien. Mit einem Ticket, das ungefähr in dem Segment der 3 Euro liegt, 1.090 Euro, wie derzeit vorgestellt und im Regierungsübereinkommen drinnen, dann gibt es jetzt die Möglichkeit, nicht mehr auf dieser Strecke den öffentlichen Verkehr zu nutzen, sondern ich habe jetzt die Möglichkeit, in ganz Österreich mit dieser Karte zu fahren. Das ist ein unglaublicher Mehrwert. Ich bin selbst Österreich-Kartenbesitzer der ÖBB. Ich habe vollständige Möglichkeit, Busse und Bahn zu nutzen. Das ist ein Mehrwert, wo ich weiß, und da gebe ich allen Recht am Tisch, dass es natürlich als 1-2-3 eine vierte Säule braucht. Und die vierte Säule ist der Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Das ist eine unglaubliche Herkulesaufgabe, wo wir mehr öffentlichen Verkehr brauchen. 2 Milliarden sind im Regierungsübereinkommen einmal geparkt und müssen jetzt erst noch den Weg in das Budget finden.
Wo sind die großen Hürden, Herr Urschitz? Ist das fehlende Power derer, die an der Regierung sind?
Es ist meiner Meinung nach ist es das fehlende Angebot in weiten Teilen Österreichs. Weil früher gesagt worden ist, es gibt 7 Verkehrsverbünde und das wird wahnsinnig kompliziert. Es wird noch viel komplizierter. Wenn das Ganze funktionieren soll, dann müssen Sie auf die Gemeindeebene runtergehen, dort, wo jetzt diese Mikrosysteme entstehen. Ohne die funktioniert gar nichts. Weil Sie können ja nicht in jedes Dorf eine Schiene legen und das ist auch nicht sehr ökologisch. Es gibt nichts Unökologisches als einen 100 Tonnen schweren Dieselzug, in dem 3 Passagiere sitzen, nicht, was wir jetzt in vielen Randgegenden noch haben, sondern sie müssen das Bussystem ordentlich ausbauen und sie müssen dann zusätzlich als Feeder für dieses Bussystem diese Mikrosysteme ausbauen. Und das glaube ich nicht, dass das in einem halben Jahr oder in einem Jahr zu schaffen ist. Und am Beginn, wenn ich nur das bestehende Netz habe, dann wird es für sehr viele Leute eine Verbilligung geben. Es wird auch Anreize geben, im Umkreis dieser bestehenden Verkehrsverbünde zusätzlich umzusteigen, Wien, Niederösterreich und so weiter. Aber es wird in diesen großen Gebieten, in denen ich keine vernünftige Versorgung mit öffentlichen Verkehrsmitteln habe, wird das halt vorläufig nicht funktionieren. Der würde große Ausgaben haben, aber keinen großen Umstieg.
Herr Veratschnik, Sie sagen, es wird nicht Jahre dauern. Wovon gehen Sie aus? Von welchem Zeitraum? Wann wird es
das geben? Mit dem Österreich-Ticket gehe ich davon aus, dass man, nachdem jetzt die Gruppe tagt, diese Grundlagen zu erarbeiten, was das auch finanziell bedeutet, wo hier es Bundesmittel auch braucht für dieses Österreich-Ticket, gehe ich davon aus, mit Anfang 2022. Es wird sogar also angestrebt 2021. Es wird sogar angestrebt 2021, eben wieder aus Tiroler Erfahrung. Ja. Und ich habe da auch mitverhandelt am Tirolertisch das Ticket in Tirol und weiß, was es bedeutet, diese Verwanderungseffekte, die Verkehrsverbünde da mit ins Boot zu bringen. Wir wollen hier die Hand ausstrecken, mit allen am Tisch verhandeln. Und das Dreier-Ticket, gehe ich davon aus, mit 21, 22 spätestens, latest, wird es am Markt sein und auch neues Angebot schaffen. Und richtig nochmal zur Frage, die letzte Meile, Herr Urschitz, Sie haben es angesprochen, ist ganz wichtig. Diese letzte Meile, da werden wir nicht überall einen Linienbusverkehr hinschicken, sondern da braucht es, wie der VCÖ auch richtig, glaube ich, in seinen Publikationen immer wieder andeutet, da braucht es Mikroverkehre, da braucht es Carsharing, da braucht es, in Zukunft wird es da auch noch Individualverkehr geben, da braucht man eine gute Anbindung vom
Park and Ride. Nicht abgeschafft.
Park and Ride, da wird es Autoverkehr geben, die Schnittstellen sind das Wichtige. Schnittstellen zu schaffen, und da ist auch das Thema Park and Ride ganz ein wichtiger Bereich. Und natürlich ist es wichtig, dass man im Grunde genommen Autoverkehr, Verkehrsfahrten schon reduziert. Wir haben bitte in Österreich 1,3 Millionen Zweitautos. Das sind teilweise notwendig, weil es diese Strukturen eben auch nicht gibt vom öffentlichen Verkehr, aber weil es die Angebote auch nicht
gibt. Claudia Kettner, die Kosten, die immer wieder angesprochen werden. Woher kommen die großen Kosten? Warum wird das so teuer? Fragt man sich, weil es werden keine neuen Zuglinien, keine Hochgeschwindigkeitszüge oder sonst etwas gebaut. Da kann man sich vorstellen, wenn wir jetzt drei Hochgeschwindigkeitszüge haben, das ist teuer. Aber warum wird das so teuer?
Wie gesagt, zu den Kosten gibt es erst wirklich sehr vorsichtige Schätzungen. Also die WU zum Beispiel geschätzt mit, ich glaube, 1 Milliarde in dieser Größenordnung. Ist es für mich schwer abzuschätzen, was wirklich der Effekt sein wird. Das hängt davon ab, wie viele Leute tatsächlich dieses Ticket in Anspruch nehmen werden, etc.
Also ich finde zum jetzigen Zeitpunkt. Wer wird höhere Kosten haben? Wer muss zahlen?
Prinzipiell ist es so, dass es natürlich darum geht, dass die Verkehrsverbünde ihren Kostenausfall ersetzt bekommen. Schlussendlich.
Weil es billiger wird, ist ein Kostenausfall. Das ist der Grund. Okay.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ist das eine echte Belastung für die Unternehmen, für die Busunternehmen, Zugsunternehmen, der da zu erwarten ist?
Natürlich, es sind ja so viele verschiedene Betreiber, die man da an einen Tisch bringen muss. Es gibt keine zentrale Stelle noch nicht, die das dann koordinieren wird. Das sind zum Beispiel zwei Aspekte, die mich nicht ganz so optimistisch sein lassen wie Sie. Ich wäre es gern. Und das zweite große Problem oder die zweite große Frage ist nicht, wie viel Kosten wird es verursachen, sondern wer wird diese Kosten bezahlen und wo wird dieses Geld herkommen? Das heißt, das wird eine Frage sein, die dann bei den Budgetverhandlungen geklärt werden wird. Und da sprechen dann nicht nur die Grünen mit, sondern auch ein Finanzminister Blümel, und der ist von der anderen Partei.
Und der wird sich fragen, was hat eigentlich die Wirtschaft davon und wie steht die Wirtschaft? Was weiß man, Herr Urschitz? Also die offiziell sind alle dafür, es gibt eigentlich niemanden, der da dagegen ist, aber hinter den Kulissen, ist die Wirtschaft da happy mit diesen Plänen?
Ich glaub,
auch wenn man weiß, dass es was kosten
wird? Gerade beim Personenverkehr wird die Wirtschaft nicht viel dagegen haben, wenn da herumverlagert wird. Das Ganze wird, wie schon angesprochen, eine Budgetfrage sein, das wird die Frage sein. Wer bezahlt das? Natürlich werden das die Steuerzahler bezahlen, und natürlich ist das korrekt und richtig, wenn man ein politisches Ziel hat und verlagern will. Die Frage ist halt, ob man auf der Angebotsseite, was man auf der Angebotsseite macht, ob man da Konkurrenz zulässt in Form von Ausschreibungen zum Beispiel, was bei der Bahn ja sowieso kommen wird, aber erst in 10 Jahren, oder ob man da einfach so freihändig vergibt und monopolartige Strukturen hat, das wird, glaube ich, die größere Frage sein.
Also beim ja. Österreich-Ticket gibt es schon zuerst einmal die Einnahmen, die Pendlerinnen zahlen Herr selber. Ja. Die ja, 1090 Euro, was es kosten wird, 90 Euro ungefähr im Monat, das sind die Fahrgeldeinnahmen. Dadurch, dass auch die Jahresnetzkarten, davon gehen wir alle aus, in den Prognosen steigen werden, gibt es da auch auf dieser Seite mehr Einnahmen. Und es ist richtig, es wird Abgeltungen geben gegenüber den Verkehrsverbündner, wo Einnahmenausfälle dann abgegolten werden müssen. Das werden Bundesmittel sein. Bei den Bundesländertickets geht man schon davon aus, deshalb ist das komplexer, dass man hier bis auf die Gemeinden, die bei vielen Verkehrsverbünden auch die Besteller des öffentlichen Verkehrs auch sind und natürlich keine Freude haben, wenn sie da jetzt mehr Belastungen hätten. Also die wird man da alle, deswegen ist das Komplexere wie das bundesweite Ticket, aber ich gehe davon aus, nicht nur die Experten gehen davon aus, dass es hier natürlich zu mehr Belastungen kommt. Da reden wir aber nicht von einer Milliarde, die Zahlen gibt es noch nicht, liegen noch nicht am Tisch, aber auf jeden Fall von einem dreistelligen Millionenbetrag.
Ja, mehrere hundert Millionen Euro, die budgetwirksam werden, abgesehen von den 2 Milliarden für den Ausbau von Regional- und Nahverkehr, die, wie sie im Regierungsprogramm schon festgeschrieben sind, aber mehrere hundert Milliarden Euro, das kann alles sein von 100 Millionen bis hin zu 900, dann sind wir schon sehr nahe an der Milliarde.
Wie ist das in der Schweiz gelaufen, wenn ich das richtig sehe? In der Schweiz, das wird immer als Beispiel genannt, da gibt es sowas Ähnliches. Wer hat dort gezahlt, Christian Grazer, und was war der Effekt? Wie hat sich das entwickelt aufgrund einer ähnlichen Regelung?
Die Schweiz hat ja europaweit einen sehr großen Vorsprung, weil die Schweiz schon in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts per Volksabstimmung beschlossen hat, wir wollen, dass der öffentliche Verkehr landesweit gut ausgebaut wird, dass es einen Taktfahrplan, einen integrierten Taktfahrplan gibt und es eben auch, und dort heißt es Generalabonnement, das kostet umgerechnet rund 3.600 Euro im Jahr, 500.000 Schweizerinnen und Schweizer haben es. Dazu gibt es dann noch das Angebot des Halbtags, dass man sozusagen zum halben Preis fahren wird. Das haben, wenn ihr das jetzt noch richtig im Kopf habt, mehr als 1 Million Schweizerinnen und Schweizer. Also es ist ein sehr beliebtes Mittel, weil es einfach auch ein sehr, sehr gutes Angebot gibt. So, jetzt haben wir in Österreich die Situation, dass wir, und das sehen wir sehr gut auch an den Zahlen, seit 2005 war eine Talsohle erreicht und seither nimmt die Nutzung des öffentlichen Verkehrs kontinuierlich zu. Ja, also Österreich hat, was den öffentlichen Verkehr angeht, was die Nutzung des öffentlichen Verkehrs angeht, da brauchen wir uns europaweit nicht verstecken. Und es ist auch kein Zufall, wenn man sich internationale Medien anschaut, dass in den vergangenen Monaten immer wieder auch die ÖBB als Vorzeigeunternehmen gebracht wird, weil es früher war es halt die SBB, jetzt ist es die ÖBB, die da auch stark aufholt. Und
hätte
es gibt
man
sich mit der
vor
Westbahn,
10, 15 Jahren nicht denken können.
Hätte man sich nicht gedacht, aber es gibt auch auf der Westbahnstrecke mit der Westbahn ein Unternehmen, das auch wesentlich dazu beigetragen hat, dass man sich mehr anstrengt. Und das war gut so, dieser Wettbewerb. Ja.
Konkurrenz belebt doch.
Richtig, stimmt, ja. Doch. Was aber ein ganz wichtiger Punkt auch ist und was sich eben verändert hat in den vergangenen, im Vergleich zu vor 10 Jahren, wo es ja auch schon den Versuch gegeben hat, von der damaligen Bundesregierung ein österreichweites Ticket einzuholen. Es liegen die Pariser Klimaziele vor. Wir sind damit konfrontiert, dass wir im Verkehr das größte Problem haben, um die Klimaziele zu erreichen. Anstatt nur einen Satz noch, ja, anstatt zu sinken, sind die Emissionen in den vergangenen 5 Jahren gestiegen. Wir müssen in den kommenden 10 Jahren die Emissionen um ein Drittel reduzieren. Das sind mehr als 8 Millionen Tonnen. Und das kriegen wir nur hin, wenn wir es schaffen, dass mehr Menschen vom Auto auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen.
Und die Autos selbst werden anders werden.
Und also die Bereitschaft, heute ist veröffentlicht worden, die Ergebnisse einer Integralumfrage, die Bereitschaft der Autofahrerinnen und Autofahrer zum Umsteigen ist gegeben.
Und das ist offensichtlich.
Es ist nicht so, dass es sozusagen hier eine Gruppe gibt, die nicht bereit ist, umzusteigen. Nein, die ist bereit.
Nicht nur die Frage Umsteigen auf den öffentlichen Verkehr ist ein Thema in Europa, sondern Umsteigen von Diesel, von Benzin zu anderen Antriebsmethoden. Zahlen, was ich Dänemark möchte, ab 2030 keine Diesel- und Benzin-Autos Autos mehr zulassen, Großbritannien ab 2035. Also das ist relativ bald, in 10, 15 Jahren. Österreich hat da noch keine Zahl. Aber wie realistisch ist das? Sind diese Ziele, Claudia Kettner, aus Ihrer Sicht?
Ja, tatsächlich ist es ja so, Österreich hat sich dazu bekannt, dass wir klimaneutral sein wollen 2040. Das bedeutet schlussendlich,
nur ein bisschen weiter weg.
Also ja, aber schlussendlich bedeutet es 2040 auch keine fossil betriebenen Pkw mehr auf den Straßen, weil sonst geht sich das nicht aus. Und dementsprechend ist tatsächlich der Verbrennungsmotor auch in Österreich als Auslaufmodell zu sehen. Es wäre schön, wenn sich die Regierung dazu durchringen könnte, tatsächlich auch einen Ausstiegspfad festzulegen, einfach um die Planungssicherheit für die Konsumentinnen und Konsumenten auch zu garantieren.
Dieser Ausstiegspfad ist in Bearbeitung. Es gibt hier die EU-rechtliche Vorgabe durch die Clean Vehicle Directive, wo es auch darum geht, im öffentlichen Verkehr auch zu dekarbonisieren, wo es auch darum geht, auch im Bahnverkehr, der Herr Uschitz hat zuerst schon erwähnt, vom Diesel auch wegzukommen. Die Ziele sind im Regierungsübereinkommen auch hier festgesetzt, sehr ambitioniert. Da wird es jetzt einen Umsetzungspfad brauchen. Man rechnet damit, dass die konkreteren Schritte bis Herbst am Tisch liegen sollten. Da haben wir ja durchaus Ziele auf 40 hin mit 2025 bei Neuanschaffungen bis hin zu 2030, was den ganzen Taxibereich betrifft. Also es gibt hier ganz viele Aufgaben, die zu erledigen sind, wo derzeit schon noch die Herausforderung auch ist am Markt, auch diese Produkte auch zu erhalten, gerade im Bereich des öffentlichen Verkehrs, weil es kann ja nicht das Ziel sein, den Fuhrpark jetzt vollständig in China einzukaufen, die ja da vorausgehen schon einige Schritte in der Dekarbonisierung, aber da wird es auch, glaube ich, da sehe ich auch den Jobmotor und auch einen wesentlichen Wirtschaftsaufschwung auch für Europa hier endlich einzusteigen im Umstieg von Diesel, Benzin auf fossilfreie Fortbewegung.
Herr Uschitz, haben die Grünen und hat die grüne Ministerin Gewessler, die ein Star ist der Grünen, die Power, das wirklich durchzuziehen? Das muss ja über viele Jahre gehen. Das ist nicht etwas, was man innerhalb von einem halben Jahr machen kann. Ist da in der österreichischen Elite, in der Wirtschaft, ist da das Bewusstsein, ja, da geht man einen langen Weg und das hält man auch durch?
Ich glaube nicht, dass das an der österreichischen Elite hängen wird. Ich meine, das ist ein internationaler Trend und diese Dekarbonisierung des Pkw-Verkehrs, die wird sich irgendwann ganz von selbst auch ergeben, allein schon durch die CO2-Vorgaben, die es jetzt gibt. Es fangen jetzt ja alle an, es ist schon richtig, sie haben ein Jahrzehnt verschlafen, aber jetzt fangen ja alle damit an, das bleibt ihnen gar nichts übrig. Also ich glaube, ob die österreichische Elite da jetzt mit Eifer dahinter ist oder mit weniger Eifer, das darauf wird es nicht ankommen. Ich bezweifle allerdings, ob wir bis 2040 die vollständige Dekarbonisierung schaffen, weil auch der Umstieg auf Elektrizität im Verkehr zum Beispiel bedingt ja vorläufig einmal noch den Einsatz von fossilen Erzeugungskapazitäten. Wir haben ja nicht fossilen Erzeugungskapazitäten nicht und wir werden sie in den nächsten 10 Jahren auch nicht haben. Aber das Ziel ist gut und es ist ein internationaler Trend und das wird einfach passieren, nehme ich an, nicht.
Dafür, dass das Auto und das Benzinauto ein Auslaufmodell ist, wie Sie sagen, sind relativ viele Leute mit solchen Auslaufmodellen unterwegs und auch viele Arbeitsplätze hängen dran.
Genau, darauf wollte ich hinaus. Wir brauchen auch von der Politik eine ganz klare Vorgangsweise für die Wirtschaft. Wir haben das Ziel 2014 klimaneutral, aber wir wissen nicht, wie wir da hinkommen sollen. Die Wirtschaft muss und soll sich umstellen. Wir haben eine hochinnovative Wirtschaft in Österreich. Wir haben 210.000 Arbeitsplätze, die an der Automobilzulieferindustrie hängen. Diese Automobilzulieferindustrie hängt wiederum an der deutschen Autoindustrie. Und die deutsche Autoindustrie hat sich noch nicht ganz klar entschieden, wo sie hin will. Es wird sich aber in den nächsten Jahren entscheiden müssen. Wir haben auf der einen Seite China, das ganz auf den Elektromotor setzt. Wir haben auf der anderen Seite die USA, die sehr auf technologiegetriebene Formen setzt, also fahrerloses Fahren. Und da muss sich die Automobilindustrie entscheiden, in welche Richtung sie gehen wird wollen, und das sage nicht nur ich, weil das Problem ist, wenn sie das nicht tut, dann wird sie selbst zum Zulieferer verkommen und das hätte große wirtschaftliche Folgen auch für, nicht nur für Österreich, sondern für Europa.
Ich glaube, das ist ja ganz ein wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen, weil Österreich hat ja auf vielen Bereichen eine sehr innovative Industrie, ja, die Autozuliefererindustrie. Wir haben eine Schienenbahnindustrie, die am Weltmarkt mitführt. Wir stellen Fahrräder her. Wenn Österreich geschickt ist, wir haben kluge Startups, wenn Österreich geschickt ist, positioniert man sich global als das Unternehmen, als das Land, das das Kompetenzzentrum für klimaverträgliche Mobilität ist. Denn wir dürfen eines nicht vergessen, die Pariser Klimaziele heißen ja, dass wir weltweite Nachfrage nach diesen Produkten haben. Und je länger wir am Alten verharren, umso mehr, irgendwann wird die Situation sein, wer zu spät kommt, den bestraft der Markt. Ja? Und diese Chance, und da ist die Regierung, die jetzige Regierung auch gezwungen, diese Chance muss man nutzen, sich hier so zu positionieren.
Veränderungen beinhalten immer auch Chancen und Möglichkeiten. Das war der Falter-Talk zum 1-2-3-Ticket, mit dem die türkis-grüne Regierung in Zukunft Österreich auf Klimakurs bringen will und den öffentlichen Verkehr fördern will. Im Falter gibt es jede Woche ausführliche Diskussionen über Klimapolitik, Verkehr. Das ist ein kontinuierliches Thema. Wenn Sie noch kein Falter-Abonnement haben, dann ist jetzt der Zeitpunkt für mich an dieser Stelle zu sagen, dann schauen Sie sich an, ob Sie ein solches nicht im Internet bestellen wollen. Geht ganz einfach. Die Adresse ist abo.falter.at. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.